Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Irgendwie komme ich mir sehr laut vor. Kann das sein? Nö? Ganz normal? Ganz normal. Noch geht's. Okay, gut. Ja, denk dran, wenn dann nachher Feuer runterfällt vom Himmel und so, dann wird es dann ein bisschen lauter. Ja. Nein, war ein Spaß. Ja. Ich habe so einen Bibelvers mitgebracht, der mich so das erste Mal angesprochen hat, als ich auf der Bibelschule war, und hat mich sehr, ja, wie soll ich sagen, beeinflusst, hat mich, hat so das erste Mal ein paar Fragen in mir aufgerufen, und da bin ich mal gespannt, was das so mit euch macht. Ich habe euch diesen Bibelvers heute mal mitgebracht, habe gedacht, schreibe mal eine Predigt drüber. Bibelschulzeit ist auch schon 15 Jahre zurück und wird halt so ein bisschen Zeit, dass man das mal wieder ein bisschen so nach vorne kramt. Das, was ich mir damals so an Gedanken gemacht habe. Einsteigen möchte ich an einer anderen Geschichte, und zwar mit einem Psalm. Und zwar ist es der Psalm 42. Weiß jemand zufälligerweise, was da so über Hirsch und Wasser drin steht? Genau, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach einer Gehaltserhöhung, nach Heilung, nach einem neuen Auto, nach einem Haus, vielleicht mal nach netten Kindern oder, keine Ahnung, nein. Die sind ja heute bei meiner Frau, das wird heute gut. Nein. Aber das ist das, wo es so ein bisschen darum geht. Die Frage, womit fülle ich eigentlich mein Leben und was lasse ich eigentlich zu, was in mich hineinkommt und wovon ernähre ich mich? Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, meine Predigt von vor einiger Zeit, ich glaube 3, 4 Wochen, da zielte das schon mal so ein bisschen darauf ab, soll aber heute noch ein bisschen tiefer gehen. Und es ist wirklich die Frage, wovon lebe ich eigentlich? Und was lasse ich eigentlich zu in meiner Seele, was mich in irgendeiner Art und Weise stärkt, was mir Selbstbewusstsein gibt? Womit fühle ich mich? Und was lasse ich dazu? Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass wir sehr, sehr stark wunschorientiert sind, dass wir sehr stark hergehen und wir sagen, okay, ich lasse mich sehr stark beeinflussen durch das, was ich haben möchte. Oder bin das, was ich bin, durch das, was ich tue? Und ich denke mal, die Bibel hat da andere Maßstäbe. Gestern Abend waren wir eingeladen auf einen Geburtstag bei Wolfgang und Lotte. Und als wir nach Hause gefahren sind, ist es so, wir müssen da immer an einem Haus vorbei. Und demjenigen, der das Haus gehört, also unser Nachbar, der hat da so seine private Partymeile. Also das saß die... Naja, sag ich mal, so 85% unserer Nachbarschaft, außer Emmerichs, die waren auf einem anderen Geburtstag. Und dann haben die uns rausgewunken aus dem Auto und meinten, ach, wir sollten doch nochmal rauskommen und ein Bier trinken. Und gut, 3/4 der Leute, die waren schon so fertig mit den Nerven, die meinten alle, sie kommen heute geschlossen in den Gottesdienst. Es ist niemand da, okay. Aber einer von denen, also hat dann ein Gespräch angefangen, gerade über Glaube und Bibel und so. Und ich hoffe, so ein bisschen ist was hängen geblieben, neben dem Bitburger, was sehr gut war. Aber der hat auch gefragt, du, pass mal auf, wir sind hier, 3 Bandscheiben sind mir kaputt gegangen, ich bin berufsunfähig, ich kriege jetzt gerade keine Umschulung und wo ist denn da Gott in meinem Leben? Wo er gesehen hat, dass er seine Arbeitsleistung, die er hat, auch sehr, sehr stark verknüpft mit dem Wert, den er hat als Mensch. Das ist ein Stück weit natürlich normal, aber er hat sich da wirklich ziemlich überflüssig gefühlt, wo er hergeht und sagt, eigentlich bin ich erzogen worden unter dem Aspekt, ich bin ein Leistungsträger. Leistungsbringer, ja, ich mache was. Er war Abteilungsleiter in der Großbäckerei da in Entzweigen, links neben dem Burger King. Da gibt es sowas recht Großes. Das ist eine richtige Industriebäckerei. Und er war da Abteilungsleiter. Und jetzt ist er plötzlich gar nichts. Also noch nicht mal richtig Hausmann, weil er auf seiner Couch rumliegt und kriegt nichts hin und versucht noch so ein bisschen, weil ihm das ja ans Herzen liegt, die Jugendmannschaften im Sportverein ein bisschen zu trainieren. Aber er hat mich gefragt, ja, und wo ist jetzt Gott da irgendwo? Jetzt hocke ich hier, habe meine 3 Kinder, kriege ungefähr nur noch 60% von meinem ursprünglichen Gehalt. Das langt hinten und vorne nicht. Und eigentlich warte ich darauf, dass jede Woche mein Bankmensch anruft und mir sagt, du, das mit dem Haus, das war eine tolle Idee, aber das kriegen wir nicht mehr hin, musst du verkaufen. Wunsch vielleicht geplatzt. Ich denke mal, wenn wir hergehen und binden unser Leben daran, dann geraten wir extrem schnell in eine Sackgasse. Wenn wir hergehen und versuchen, unser persönliches Glück daraus auszurichten, dass wir etwas haben, besitzen, dass wir uns danach ausrichten, dass wir etwas sind durch das, was wir haben, oder dass wir etwas werden durch das, was wir haben. Und das kann ganz unterschiedliche Sachen haben. Und in der Zeit, als Israel noch im Land war, stellt Gott denen eine ziemlich wichtige Frage. Und assoziiert das mit etwas, was damals in Israel, würde ich mal sagen, recht einfach verstanden worden ist. Und zwar war das Thema der Wasserversorgung in Israel natürlich ein sehr primäres Thema dadurch, dass sie sehr in einer Wüstenregion gelebt haben. Es ist wohl so gewesen, dass zur biblischen Zeit Israel auch richtige Wälder hatte, was heute nicht mehr so stark da ist. Aber es war dennoch so, dass die Sache mit der Wasserversorgung war so ein kniffliges Ding. Und man hatte eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Wasserversorgung zu gewährleisten. Das erste war, man buddelt einen Brunnen und lebt an einer Quelle. Oder das zweite war, man buddelt ein Loch und kippt da Wasser rein und hat dann eine Zisterne. Ja. Und die Sache mit der Zisterne hatte da aber ein paar Haken, nämlich Punkt 1, das Wasser verlor mit der Zeit an Qualität, wurde sehr, sehr stark auch verunreinigt. Irgendwann stank das Zeug. Man hat auch das aus der Zisterne ja dann nicht mehr abpumpen können. Also so mal hergehen und seine Einhellpumpe aus dem Keller holen und sagen, ach, machen wir mal einen Gardena-Schlauch dran und dann, nee, das ging damals so nicht. Ja. Das zweite, was das Problem war, man war abhängig sehr stark vom Regen und hatte auch sehr, sehr große Probleme damit, dass meistens diese Zisterne undicht war und das Wasser, was da drin war, auch rauslief wieder. Ja, also so eine Zisterne war zwar notwendig, aber in den allermeisten Fällen eher suboptimal. Mit diesem Bild spricht Gott in Jeremia Kapitel 2, Vers 13 das Volk Israel an und sagt zu ihnen: Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Die erste Sünde ist: Mich, die lebendige Quelle, haben sie verlassen. Die zweite Sünde ist: Und sie machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein eigenes Wasser haben, die kein eigenes Wasser geben. Also Gott spricht das Volk Israel an auf eine Art und Weise, die sie sehr, sehr stark assoziieren können durch ihren Alltag und sagt: Hey, du hast zwei Probleme. Das erste ist, ich bin die Quelle, du hast mich verlassen. Das zweite Problem ist, du baust dir ein eigenes Loch, gibst da Wasser rein und lebst in der Annahme, dass du Versorgung hast. Aber diese Zisternen, diese persönlichen Glücksbringer, die wir uns meistens selber bauen, irgendwo hinten im Garten, die haben so ihre Tücken. Sie sind nämlich das Produkt unseres eigenen Handelns. Sie spenden uns vielleicht kurzzeitig Glück durch das, was wir dort rein füllen in diese persönliche Zisterne, aber der Aufbewahrungswert und die Qualität, die wir ja eigentlich haben wollen, weil das Problem ist ja nicht, dass wir eine Zisterne haben, sondern das Problem ist, dass wir wissen, wie denn Quellwasser schmeckt. Das ist ja das Problem, ne? Irgendwann haben wir mal das Quellwasser gespürt und es macht uns sehr unzufrieden, wenn wir hergehen und stehen wieder vor dieser Zisterne da, machen das mal weg und gucken da rein und denken, boah, das ist da schon seit 4 Wochen drin. Uah. Wenn es nur 4 Wochen sind, ja, genau. Sie verlieren an Kraft und das Mindesthaltbarkeitsdatum, ja, woraus ich da leben kann, ist es sehr, sehr gering. Sie sind begrenzt in dem, wie sie einfach unser Sättigungsgefühl und unser Zufriedenheitslimit in irgendeiner Art und Weise erreichen wollen. Und Gott stellt hier die Frage auf der einen Seite: Warum hast du mich verlassen, die lebendige Quelle, also dem Volk Israel? Ich möchte euch das nicht allen vorwerfen und kein schlechtes Gewissen machen. Aber es ist eine Frage an dich. Sind wir an dieser lebendigen Quelle wirklich angeschlossen? Oder haben wir irgendwo eine Zisterne gebaut? Ja? Wo wir dann davor stehen und wir müssen uns darum kümmern, dass diese Zisterne befüllt wird. Und meine Frage ist auch, was ist denn da drin in dieser Zisterne? Wovon lebst denn du? Was hast denn du hier bevorratet? Es kann verschiedene Sachen sein. Es kann wirklich sein, dass das dein Status ist teilweise oder deine Herkunft. Es kann sein, dass es vielleicht dein voluminöses Konto ist. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. ja. Was schmeißen wir da rein? Wovon wollen wir leben? Wovon wollen wir zehren? Wovon wollen wir uns ernähren lassen? Und ist uns vielleicht aufgefallen, dass das, was wir da reinschmeißen, in den allermeisten Fällen von der Haltbarkeit gar nicht das verspricht, was wir uns eigentlich davon versprochen haben? Ja, dass wir irgendwann da mal hergehen und sagen, puh, ja, Loch, Dreck, Wasser, irgendwie, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Weil ich denke mal, diese Sachen, die fallen uns immer schwieriger zu genießen. Wir haben auch das Problem, dass die Sachen, die in dieser Zisterne drin sind, auch nicht dazu führen, dass wir unseren Durst, den wir haben, unseren seelischen Durst, langanhaltend stillen können durch das, was wir da reinschmeißen. Und Gott fragt uns, warum baust du diese Zisterne und warum kommst du nicht zu mir, weil ich bin die lebendige Quelle. Bei mir kriegst du Wasser, das kommt immer wieder. Und ich habe so viel davon, ja, das brauchst du nicht bevorraten. Ja, wenn ich hergehe und meinen Opa denke, der sehr, sehr stark aus seiner Vergangenheit lebt, ja, wie er Widerstand gegen die Nazis geleistet hat, und er dadurch versucht klarzumachen, was er denn für ein toller Opa ist. Und ich habe schon zu ihm gesagt, du, das brauchst du gar nicht. Du bist mein Opa, weil du mein Opa bist und daran wirst du nichts ändern können und du bist klasse, wie du bist und da brauchst du mir keine Geschichten aus Stalingrad erzählen. Das kriegen wir auch ohnehin. Versteht ihr, diese ganzen Geschichten verlieren da an Qualität und bringen nicht das, was wir eigentlich brauchen, weil unsere Seele sagt uns, hey, hey, hallo, ich bin unzufrieden, ich hätte gerne lebendiges Wasser. Es gab irgendwann mal eine Zeit in deinem Leben, wo du dieses lebendige Wasser, das hattest du auf der Zunge. Ich habe das mal erlebt, was denn so lebendiges Wasser anrichten kann. Vor 3, 4, 5 Jahren war ich sehr, sehr stark, habe Halbmarathon gelaufen und hatte mich mal in der Strecke verkalkuliert und bin dann extra Runden gelaufen und nach so 2,5 Stunden Joggen durch den Wald ging mir dann halt mal mein Trinken aus. Und ich habe gedacht, oh, oh, jetzt musst du aber gucken, dass du hier Versorgung kriegst, bevor du Muskelkrämpfe bekommst und so weiter. Also es wurde dann irgendwann sehr krampfhaft, die Geschichte. Und bin dann angehalten an einem Haus und die hat mir dann so eine ganze Flasche Ensinger in die Hand gedrückt. Boah, die war aber ganz schnell weg. Und über die habe ich mich richtig gefreut. Und ich glaube, in diesem Zustand, ja, wir merken, wir drohen langsam zu verkrampfen, ja, dadurch, dass die Anstrengung in unserem Alltag so riesig wird, ja, und wir brauchen eigentlich kästeweise dieses Zeug und fragen uns, okay, wo kriege ich das denn jetzt her? Und wovon willst du leben? Ja, nimmst du deine alte Trinkflasche, die vielleicht noch an deinem Fahrrad ist, von der Tour von vorletzten Mal? Boah, nee, lieber nicht. Das heißt, wir können natürlich hergehen und können die Wünsche, die wir haben, wenn sie erfüllt sind, genießen. Ja, so eine Gehaltserhöhung ist toll auf unserem Konto. Auch vielleicht, wenn wir Heilung erleben. Vielleicht dann, wenn es doch mal klappt mit unseren Kindern oder mit unserem Arbeitgeber. Das ist in Ordnung. Aber ist dein Wohl und Wehe wirklich abhängig von deinem Arbeitgeber und von deinem Konto und von dem das alles läuft und wie es funktioniert? Oder ist das eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz? Ich denke, diese Unzufriedenheit, die wir haben in unserem Leben, kann uns zu einer Menge positiver Sachen anreizen. Ich möchte nicht hergehen und möchte sagen, das ist alles negativ und ah, ihr müsst alle zufrieden sein und so weiter. Und ich denke mal, das wäre ziemlich falsch, wenn ich das machen würde. Aber wir sollten vielleicht hergehen und sollten diese Unzufriedenheit nutzen, dass wir einen positiven Weg nehmen und dass wir uns persönlich dazu bringen, diese lebendige Quelle anzuzapfen, die uns Gott ja bereithält. Er mängelt das ja an. Ihr seid nicht an der Quelle. Ihr seid nicht da, wo ihr sein sollt. Ihr macht was Eigenes. Du machst dein eigenes Ding und hast mich verlassen. Wenn ihr in dieser Position seid, ist natürlich die Frage, wie kommt man da wieder raus? Eine Ehe, die lebt sehr, sehr stark davon, ja, dass da zwei Leute aufeinander achten. Dass sie sich verstehen, das Verständnis gegenüberbringen. Klappt auch hin und wieder bei uns. Wir arbeiten dran. Und dass man gegenseitig bemüht ist, dass das Wohl des anderen in einer tiefen Dimension in irgendeiner Art und Weise auch erfüllt wird. Habe ich mal im Ehelexikon gelesen. Eigentlich haben wir schon vor langer Zeit angefangen, genau damit in unserer Ehe und in den Beziehungen, die wir haben, genau das zu erreichen. Wir wollen es uns gegenseitig besser machen. Und das versuchen wir jedes Mal aufs Neue und hoffen immer wieder, dass es funktioniert. Es kann aber immer besser laufen. Und ich denke mal, das ist das, was wir auch in unserer Beziehung mit Gott machen sollen, dass wir unser Verlangen, was wir haben, als wir Kinder Gottes geworden sind, an dem Zeitpunkt, als wir verstanden haben, dass Jesus Christus für mich gestorben ist, dass er mir meine Sünde vergeben hat und wir ja angeflanscht worden sind an diese Quelle, an dem Tag ist dir aufgefallen, dass eigentlich Gott um dein Wohl und Wehe besorgt ist, dass er sich um dich kümmern möchte und dass er hergeht und sagt, ich bin dein Versorger, ich kümmere mich um dich. Und diese dauerhafte Zufriedenheit, die er uns geben möchte, ist aber was anderes, weil wir gehen trotzdem her und versuchen nachhaltig immer unsere Seele zu füllen. Ja? Obwohl wir ja eigentlich die ganze Kiste wissen mit Gott. Und ich glaube, heute Morgen habe ich euch noch keine Neuigkeit erzählt, oder? Nee, ne? Komisch. Trotzdem hört ihr alle interessiert zu. Komische Sache. Betroffen? Nee, auch hoffentlich nicht. Ich hoffe, der Grad an Humor trifft trotzdem das, was ich euch hier sagen möchte. Augustinus hat einmal gesagt, unsere Seelen sind unruhig, bis wir Ruhe gefunden haben bei Gott. Und wir müssen anerkennen, dass das 100%-Limit erst an einem ganz bestimmten Tag erfüllt wird. Kennt ihr diesen Tag? Nee, zum Glück noch nicht, weil dann werdet ihr alle nicht mehr hier. Das ist der letzte Tag. Ja, genau. Und es ist interessant zu sehen, was die Psalmisten sagen. Obwohl sie ja Gott kannten, hatten sie eine Unzufriedenheit. Fangen wir mal an. 5. Buch Mose, da sagt Mose, wenn du aber dort, also in Kanaan sein wirst und den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn vom ganzen Herzen suchen wirst. Im Psalm 27, Vers 8 steht, mein Held hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Herr, ich suche dich und ich brauche dich. Aber interessant ist, die kannten ihn doch alle schon. Oder nicht? Naja, was will der Emmerich denn jetzt endlich sagen? Naja. Frag nach dem Herrn und nach seiner Macht, sucht sein Antlitz alle Zeit, steht im Psalm 105. Obwohl sie Gott kannten, haben sie nicht aufgehört, permanent in dem zu bleiben, Gott zu suchen und ihre natürliche Unzufriedenheit, die sie hatten, dazu zu verwenden, näher an Gott ranzukommen. Sie haben nicht ihre Unzufriedenheit genutzt, um herzugehen und zu sagen, der ist da oben, ich bin hier unten und lass mich in Ruhe, sondern sie haben ihre Unzufriedenheit genutzt, um näher an Gott heranzukommen. Und ich glaube, diesen Mechanismus, den müssen wir noch viel, viel mehr lernen in unserem Leben, dass wir hergehen und sehen, dass die Unzufriedenheit, die wir manchmal haben in unserem Leben, nicht dazu führen sollte, dass wir von Gott auseinanderlaufen, sondern dass wir zusammenlaufen. In Johannes Kapitel 7, Vers 37, Gestern wurde mir gesagt, ich soll mal wieder einen Bibelvers auseinandernehmen. Ja? Das ist jetzt deiner, ganz persönlich für dich. Da sagt Jesus, aber am letzten Tage des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Punkt 1, im Griechischen ist es ein Imperativ, also eine Befehlsaufforderung, ultimativ. Komm her, wenn du Durst, komm zu mir. Punkt 2 ist, schade, dass wir kein Griechisch können, denn dieses Wort trinken, also wo Jesus sagt, der komme zu mir und trinke, da benutzt er nicht das normale Wort für trinken, also ich gehe her und trinke, eine Cola oder ein Wasser oder sonst irgendwas, sondern er benutzt das griechische Wort dipsoa. Das müsst ihr euch nicht merken, vergesst das wieder. Aber interessant ist, dass das dasselbe Wort ist, wie man benutzt für jemanden, der alkoholabhängig ist. Also abhängig von liquiden Mitteln, also von Trinken. Was eigentlich Jesus sagen möchte ist, wenn du Durst hast, dann mach dich abhängig von mir und trinke von mir. Immer, permanent, immer wieder. Also nicht einmal trinken und fertig, sondern immer wieder, langanhaltend, immer dabei bleibend. Interessant ist auch, habe ich im Internet gesehen, dass wohl ein medizinischer Fachbegriff für Alkoholabhängigkeit Dyspomanie ist. Das wusste ich bis dahin auch nicht. Das war jetzt der Wissensteil meiner Predigt. Das wisst ihr jetzt dann auch. Also Jesus möchte uns mehr anbieten als dieses einmalige Kurzerlebnis, sondern es geht hier um eine nachhaltige, langanhaltende Geschichte. Wie machen wir das jetzt mit der Nähe zu Gott und dem, was wir so tun in unserem Alltag? Also wo bleibt jetzt die Praxis? Da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Das ist das, was der David gesagt hat. Interessant ist, wenn wir so durch unsere Firmen gehen und gucken so über diese Schreibtische, was neben einem Locher, ein bisschen Tesafilm, ein PC und einer Maus und einer Tastatur finden wir an persönlichen Gegenständen in den allermeisten Fällen auf so einem Schreibtisch. Ein Bild von der Frau und der Kinder. Was mir aufgefallen ist, dass hier die Leute hergehen und wollen damit ja klar machen, welche Beziehung sie denn haben, ja, und wollen ihre Lieben permanent sehen. Was mir aber aufgefallen ist, dass wir hergehen und wie wir unser Gebetsleben in den allermeisten Fällen manchmal stricken und wie wir hergehen und wie wir Gott manchmal anfordern im Gebet, dann wünschen wir uns in den allermeisten Fällen mehr das Handeln Gottes in unserem Leben anstelle sein Angesicht, oder? Kann das sein? Sie hergehen und bitten um den großen, starken Arm Gottes, er soll jetzt mal hier gefälligst eingreifen, anstelle das, was ja Gott durch sein Eingreifen klar machen möchte, nämlich es geht immer um Beziehungen in der Bibel. Ja, dass Gott klar macht und sagt, hier, ich habe dir geholfen und ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Stellt euch das mal vor in eurem Großraumbüro, dass ihr nur die Hände und die Füße eurer Lieben als Foto auf den Schreibtisch stellen würdet. Würdet ihr denn klar machen, in welcher Beziehung ihr zu diesem Hand oder zu dieser das ist eine bekloppte Idee, ich weiß. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wie wir manchmal umgehen mit dem, was uns Gott anbietet in unserem Gebetsleben und was wir wirklich daraus tun. Gott möchte hergehen und möchte durch sein Handeln sein Wesen bestätigen in unserem Leben und möchte in Beziehung kommen mit uns. Wir gehen aber her und wollen nur das Handeln Gottes in den allermeisten Fällen. Und ich bin der Meinung, dass wir nur die gesamte Packung kriegen können. Die Hand Gottes darf nicht auf unserem Schreibtisch abgebildet sein. Wir brauchen sein Gesicht in unserem Leben. Sein Gesicht in unserem Leben, was uns prägt und dass wir verstehen, was Gott von uns möchte, nämlich, dass er Beziehung haben möchte mit uns. Calvin hat einmal gesagt oder die Frage gestellt in seinem theologischen Seminaren, kennt ihr Calvin alle? War ein wichtiger Theologe, auch ein Erweckungsprediger, hat man die Frage gestellt, was ist das Hauptziel des Menschen, also aus christlicher Sicht? Und hat er gesagt, das Hauptziel des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sich sein ganzes Leben daran zu freuen. interessanter Aspekt. Und interessant ist auch, dass diese Freude ja mit in der Frucht des Heiligen Geistes beschrieben steht, ja? Was war das? Liebe, Freude, genau. Das gehört dazu, ja, ja. So tief habe ich nicht gegraben.
Also ich habe das im Gedächtnis, nicht nur daran zu freuen, sondern ihn zu genießen. Also ihn zu verherrlichen und ihn zu genießen.
Ich gucke mal, ob ich aus Versehen... Das Hauptziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich ewiglich an ihm zu freuen. Also mehr habe ich jetzt erstmal nicht zitiert, aber ich nehme das gerne auf von dir.
Das, was du jetzt vorher gesagt hast mit der Beziehung.
Ja, da hast du recht, das hätte vielleicht noch gepasst. Kannst du das nochmal wiederholen, damit wir das... Ich habe das... Streichen wir das wieder. Gehen wir wieder zurück, sonst komme ich... Ja. Das mit der Interaktivität immer in den Predigten ist nur limitiert gut. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern eher mehr mit mir und den vielen Buchstaben, die ich hier drauf habe. Ich denke mal, es geht um die Freundschaft, die uns Gott anbietet und dass wir uns an ihm als seiner Person freuen sollen. Und dass wir nicht nur hergehen sollen und sollten das eindampfen und so weit konzentrieren darauf, dass wir hergehen und nur sein Handeln fordern. Dann kommen wir automatisch in ein Ungleichgewicht. Was können wir denn dagegen tun? Was können wir dagegen tun, dass unser Verlangen uns aufrisst und dass wir in diese Beziehung kommen, dass wir profitieren können von der Quelle, die ja Gott uns anbietet? Und es ist ja etwas, was er uns anbietet, ganz unabhängig davon, ob wir nur das Verlangen haben oder nicht. Er ist da und sagt, ich bin die lebendige Quelle, komm zu mir. Jesus hat es einige Male gesagt, wir haben das in den letzten 4 bis 6 Wochen einige Male gehört, deswegen brauche ich es nicht wiederholen. Aber die Frage ist, was kann ich denn dafür tun, dass ich langfristig wirklich mit dieser Quelle verbunden bin? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, könnte vielleicht ein Indiz sein, was uns dazu hilft, nämlich Dankbarkeit. Oder? Dankbarkeit ist ein wichtiges Ding. Interessant ist, dass in der Bibel drinnen steht, dass wir dankbar sein sollen. Dennoch gibt es keine Stelle, in der wir uns mit dem Segen Gottes zufrieden geben brauchen. Ja, die Bibel sagt, wir sollen dankbar sein, aber nirgendwo steht drin, dass das Maß des Segen Gottes, was wir erleben in unserem Leben, dass wir damit zufrieden sein brauchen. Oder? Das ist ein toller Deal, den wir machen können mit Gott, wo wir sagen können, hier, aber noch mehr Segen wäre nicht schlecht. Und dass wir aber auch darüber dankbar sind. Ich denke, an dem Punkt, wo wir anfangen, verbittert zu werden, wo wir einen richtig bitteren Geschmack haben, da kann es uns auch keiner mehr recht machen. Ja? Wir haben bei der letzten Predigt etwas von ziemlich komischen Nachbarn gehört. Das sind dann so Leute, die einem richtig das Leben versauen können, die hergehen und richtig eine Bitterkeit in sich haben und die auch verlernt haben, dankbar zu sein. Ja, weil wer dankbar ist, der muss auch ein bisschen milde sein. Muss hergehen und sagen, naja, war zwar nur 80%, aber hast du trotzdem super gemacht. Das ist das, was wir mit unseren Kindern machen, wenn die hergehen. Mein Sohn jetzt, der hat sein gesamtes Zimmer verwüstet, um den Hockenheimring nachzustellen. Oh, jeder, der mal bei uns war, weiß, wie lang denn Simons Zimmer sein kann. Und er ist hergegangen, seinen gesamten Lego-Truck auseinandergenommen und fährt jetzt mit seinem kleinen Rennauto da immer lang. Und Sohn hat mich dann gefragt, wie ich denn das finde. Da habe ich ihn gefragt, ja, was denn, das Chaos jetzt oder den Hockenheimring? Ich habe mich jetzt mal auf den Hockenheimring beschränkt und habe ihm gesagt, das ist super. Kreativ war er, hat seinen Truck auseinandergenommen, ganz neue Sachen gebaut. Und ich denke mal, wer dankbar ist, der muss auch hergehen und muss ein bisschen über den Dingen stehen und zwingt sich dazu, eine andere Perspektive einzunehmen. Das Zweite ist, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Interessant ist, dass Konzentration im eigentlichen Begriff heißt, dass wir hergehen und uns in das Innere bewegen. Ja, in den Kern. Dass wir uns so weit konzentrieren, dass wir auch vorwärts kommen. Und ich denke mal, das ist das, was wir machen müssen, dass wir uns wirklich konzentrieren auf das, was wir wirklich wollen. Hast du es mal aufgeschrieben? Was hast denn du für eine Erwartung in der Beziehung zwischen dir und Gott? Vielleicht ist das eine komische Perspektive, aber irgendwann hast du es auch mal vielleicht bei deinem Ehepartner gemacht. Und hast du dir mal die Frage gestellt, was muss ich denn dafür tun, damit das auch wirklich in Erfüllung kommen kann? Nicht nur, was bietet Gott mir an? Der hat dir alles angeboten, aber was kannst denn du dafür tun? In allermeisten Fällen gar nichts. Du kriegst es geschenkt. Aber schreib das doch mal auf. Vielleicht kannst du da das eine oder andere, ja, herausfinden, was in der Beziehung zwischen dir und ihm nicht so toll läuft. Wo du merkst, da ist ein bisschen was Ungesundes, das muss man mal vielleicht ausmerzen. Also konzentriere dich auf das, was er dir anbietet, und konzentriere dich auch auf deinem Leben. Es kann sehr befreiend sein, wenn man hergeht und zum Beispiel mal seinen Freundeskreis bereinigt. Das ist eine komische Sache, von hier vorne zu predigen, aber das habe ich mal gemacht. Ich hatte viel zu viele Freunde und Bekannte, habe die mal untergliedert in A, B und C, und die ganzen Cs habe ich mal rausgeworfen, und boah, hatte ich plötzlich Zeit. Und vor allen Dingen, wenn einer angerufen hat, dann wusste ich, ist der A, B oder C. Und wenn der C war, habe ich gesagt, du, pass mal auf. Ich konzentriere mich gerade in meinem Leben, sei mir nicht böse, aber ich kriege das gerade nicht so hin. Empfehle ich euch mal zu tun, weil wir kennen meistens sehr, sehr viele Leute und investieren meistens in sehr, sehr viele Beziehungen. Aber die Frage ist, welche Beziehung läuft wirklich so, dass es ein Geben und ein Nehmen ist? Oder beziehungsweise da, wo ich auch merke, da habe ich einen Auftrag. Ja, meistens tanzen wir auf so vielen Hochzeiten rum, dass es schon schädlich für uns ist. Für die Leute, die noch eine Menge Zeit haben, vergesst das wieder, was ich gesagt habe. Lernt so viele Leute kennen, wie es nur irgend geht. Für die anderen rate ich mal, macht das mal. Probiert's mal aus. Das Dritte, guck mal wieder in die Bibel rein. Schau mal wieder das und grab das mal wieder aus, was Gott dir versprochen hat in seinem Wort. Was er verheißen hat. Wo er einen einseitigen Vertrag gemacht hat. Wenn ich evangelistische Gespräche habe, also da, wo es wirklich um Jesus und das Evangelium geht, ja, und Leute wollen mir erzählen, naja, es ist ja immer derselbe Gott, und ob das nun Mohammed oder Jesus ist, und die bringen da alles durcheinander, da werde ich immer ganz nervös. Wo ich versuche, den Leuten klarzumachen und zu sagen, pass mal auf, die Bibel ist das einzige Buch, wo Gott zum Menschen kommt und bietet ihm einen einseitigen Vertrag an. Und das Interessante ist, dass er von seiner Seite aus schon alles erfüllt hat. Schon bevor du überhaupt irgendwas gemacht hast. Und das ist das, was wir mehr und mehr kennenlernen müssen. Damit wir hergehen und feststellen, wie solide eigentlich die Grundlage ist, auf der wir stehen. Und wenn es mal wieder mit dem Bibellesen nicht so funktioniert. Ich denke mal, wenn wir hergehen und eingeladen worden sind, und es gibt mal wieder saure Nieren, habt ihr das mal kennengelernt? In Nordrhein-Westfalen ist das so ein übliches Gericht. Ich hasse Innereien. Boah, da dreht sich mir der Magen um. Kennt ihr saure Nieren? Meine Mutter hat früher immer Senfeier gemacht. Ich habe sie gehasst. Ja. Aber diese negativen Erfahrungen, die ich da gemacht habe mit Senfeier und saure Nieren und überhaupt und so, haben die mich dazu bewogen zu sagen, so, ich habe jetzt alles ausprobiert, Essen kenne ich, lasse ich jetzt bleiben. Nee, ne? Wir haben immer weiter probiert, kaufen uns immer mehr Kochbücher. Steckt eure Nase mal wieder in die Bibel, auch dann, wenn es ein bisschen zäh wird, ja. Ich weiß, so ein Geschlechtsregister ist ein bisschen schwierig durchzuhalten, aber das Essen schmeckt trotzdem. Zieht's durch und seid euch da selber treu, dass ihr regelmäßig wirklich das mal wieder in die Hand nimmt und guckt da rein und schaut rein, was Gott uns wirklich alles anbietet. Den letzten Punkt, den ich habe, ist verbunden mit dem Bibelvers, wo Jesus in der Offenbarung beschreibt, einer Gemeinde, also nicht irgendwelchen Ungläubigen, siehe, ich stehe vor der Tür der Gemeinde, vor deinem Herzen also, und ich klopfe an. Und Jesus will reingelassen werden. Gott möchte Gemeinschaft haben. Das ist der Grund, warum Jesus Christus gekommen ist. Er will Gemeinschaft haben und er hat alles erfüllt, damit diese Gemeinschaft stattfinden kann. Und das ist das, was ich eben meinte. Nutzen wir unsere Unzufriedenheit, die wir manchmal haben, um näher an Gott heranzukommen? Oder interpretieren wir diese Unzufriedenheit, um eher auseinanderzulaufen? Jesus sagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens und ich klopfe an. Ey, der klingelt nicht nur und der haut da richtig gegen und sagt, hey, lass mich endlich rein. Reicht doch jetzt. Hör auf, endlich unzufrieden zu sein. Lass uns mal Gemeinschaft haben. Weil das ist auch das, was in der Offenbarung drin steht. Mit dem werde ich das Nachtmahl halten. Sehr intime Geschichte, gerade damals in dieser Zeit. Und ich denke mal, dieses Verlangen nach Gemeinschaft, das ist etwas, was von Gott kommt und sollte auch von uns kommen. Jesus hat nicht umsonst gesagt, wenn ich gehe, dann hinterlasse ich euch den Heiligen Geist, damit Gemeinschaft überhaupt möglich ist. Und darum haben wir auch Gaben bekommen von Gott, damit wir uns gegenseitig in Gemeinschaft führen können mit Gott selber. Deine Gabe ist nicht dazu da, damit wir super singen können und damit irgendeiner super predigen kann. Ich hoffe, ich komme nah an super dran oder einer super die Folien bedienen kann, sondern das alles ist dazu da, damit wir uns gegenseitig in Gemeinschaft mit Gott führen können. Dafür ist das alles da, damit wir wieder an diese Quelle rankommen. Wird Zeit, dass ich zum Ende komme, würde ich sagen, oder? Also, dann ziehen wir den letzten Punkt noch durch. Wenn wir hergehen und wir merken wieder, wir haben eine Erfrischung notwendig, dann sollten wir uns das wirklich einprägen in unserem Kopf, die ist möglich, weil Gott sie uns anbietet und er will sie uns geben. Es ist nicht etwas, wofür wir arbeiten müssen oder könnten, sondern er will uns dieses geben. Vor allen Dingen sollten wir hergehen und diese Erfrischung dann beanspruchen und in unser Leben ziehen, wenn wir hergehen und merken, unsere eigenen Wünsche entpuppen sich als Verräter in unserem Leben und hauen uns am Endeffekt doch in die Knie. Ja, oh, das Haus, was ich gekauft habe, hat vielleicht doch nicht das versprochen, was ich mir so gewünscht habe. Oder das Auto. Oder was auch immer. Oder der neue Arbeitgeber. Oder. Wir müssen aufhören, uns langfristig uns mit Wohlstand zu verarzten, ja. Damit meine ich jetzt nicht die Tafel Schokolade, wenn es dir mal dreckig geht, die seid ihr ja gegönnt. Aber manchmal machen wir das auch mit ganz anderen Geschichten, wo wir sagen, boah, das kaufe ich mir jetzt oder das will ich jetzt haben oder ich brauche das jetzt oder wie auch immer. Wo wir dann hergehen und unsere Seele mit diesen kurzfristigen Sachen füllen und verzichten aber da auf die Fülle, die uns Gott anbietet. Und ich denke mal, der Aufruf und die Bitte, die ich an euch habe, ist, guckt mal in eurem Hintergarten, wo diese Zisterne ist und schaut mal danach, was denn da so alles drin ist und räumt die konsequent auf, um herzugehen und irgendwann zu sagen, okay, keine Lust mehr auf diese Zisterne, ich gehe zur Quelle, zum Ursprung und da, wo immer was nachkommt. Gott selbst hat versprochen, dass er uns versorgen wird. Schönen Sonntag wünsche ich euch.